Manche kennen die Geschichten vom verlorenen Schaf, der verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn seit Kindertagen, und doch bleiben sie oft einzelne Bilder ohne inneren Zusammenhang. Lukas 15 stellt sie bewusst nebeneinander, während Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist, um zu sterben und aufzustehen und so das wahre Heiljahr Gottes einzuleiten. Gerade in der Spannung zwischen religiöser Selbstgerechtigkeit und der Anziehungskraft, die Jesus auf Zöllner und Sünder ausübt, öffnet sich der Blick dafür, wie der dreieine Gott selbst in Liebe dem Verlorenen nachgeht. Der Sohn als guter Hirte, Gottes Rettung beginnt bei Christus. Am Anfang von Lukas 15 steht kein suchender Mensch, sondern ein suchender Christus. Die Szene eröffnet sich mit Zöllnern und Sündern, die zu Jesus kommen, und mit Pharisäern, die darüber murren, dass er sie aufnimmt und mit ihnen isst. Als Antwort darauf erzählt Jesus die Geschichte vom einen verlorenen Schaf. Die Initiative liegt ganz beim Hirten, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Der Hirte wartet nicht ab, ob das Schaf den Weg zurückfindet, er bricht selbst auf, hinein in die raue Landschaft, in die Zone der Gefahr und der Orientierungslosigkeit. So beginnt Gottes rettendes Handeln, nicht in unserem Entschluss, frommer zu werden, sondern in der Entschlossenheit des Sohnes, uns nachzugehen. Es ist für uns wichtig zu verstehen, warum in Lukas 15 zuerst der Sohn erwähnt wird. Der Sohn wird deshalb an erster Stelle genannt, weil in Gottes Errettung in der praktischen Ausführung der Sohn derjenige ist, der kommt. Er kommt, um die Erlösung zu vollbringen, und das ist unser erstes Bedürfnis, denn die Erlösung ist die Grundlage unserer Errettung. Die durch den Tod Christi am Kreuz vollbrachte Erlösung ist das Fundament von Gottes Errettung. Dass der Sohn so kommt, ist nur möglich, weil er sich in wirklicher Menschlichkeit in unsere Welt hineinbegibt. Johannes bezeugt, und das Wort wurde Fleisch und stiftzütete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Der gute Hirte ist nicht ein fernes Ideal, sondern der Menscherretter, der Hunger, Müdigkeit, Ablehnung und zuletzt den Tod kennt. Lukas fasst diesen Weg nach Jerusalem so zusammen, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Dieses feste Angesicht zeigt, dass seine Suche einen klaren Zweck hat, am Kreuz die Erlösung zu vollbringen, die wir selbst nie erreichen könnten. Darum hebt Lukas hervor, dass der Hirte das Schaf, wenn er es gefunden hat, mit Freuden auf seine Schultern legt. Das Bild ist schlicht und kraftvoll, das Gewicht des Schafes ruht auf den Schultern des Hirten, nicht umgekehrt. So ruht die Last unserer Schuld auf Christus, und die Bewegung nach Hause geschieht getragen von seiner Gnade. In dieser Perspektive verliert die Vorstellung, wir müssten uns zuerst bewähren, um von Gott angenommen zu werden, ihren Boden. Der Hirte trägt das Schaf, bevor es sich bessert, seine Rettung besteht nicht darin, ihm Anweisungen zu geben, sondern dessen ganze Hilflosigkeit auf sich zu nehmen. Gott beginnt nicht mit einer Forderung, sondern mit einem Werk, das der Sohn stellvertretend vollbringt. Wer das erkennt, muss nicht länger versuchen, sich durch eigene Anstrengung zu rechtfertigen oder innerlich zu beweisen, dass er noch zu den 99 gehört. Es entsteht etwas anderes, ein stilles Vertrauen darauf, dass der Weg nach Hause bereits in Gang gesetzt wurde, nicht von uns, sondern von ihm. In dieser Ruhe liegt eine tiefe Ermutigung. Die erste Bewegung unseres Heilsgeschehens ist nicht unser Gebet, unser Entschluss oder unsere Busse, sondern die Zuwendung des Sohnes zu uns. Selbst unsere Umkehr ist eine Antwort auf sein Kommen, nicht deren Voraussetzung. Wer sich in dieser Wahrheit einrichtet, findet Freiheit von religiösem Druck und Raum für echte Dankbarkeit. Das Wissen, von einem solchen Hirten gesucht und getragen zu werden, macht innerlich leicht und weckt neue Liebe zu ihm. So wird das Leben mit Gott weniger ein mühsames sich selbst retten und mehr ein Weg, auf dem wir lernen, uns immer wieder von Christus tragen zu lassen, durch seine menschlichen Tugenden hindurch, die seine göttliche Liebe sichtbar machen. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Die Geschichte vom guten Hirten lädt dazu ein, die eigene Biografie nicht zuerst von den eigenen Entscheidungen her zu deuten, sondern vom Kommen des Sohnes her. Er hat begonnen, er sucht, er trägt. In dieser Sichtweise können Schuld, Versagen und Umwege ihren lähmenden Stachel verlieren, weil sie auf einem Weg liegen, den Christus bereits auf seine Schultern genommen hat. Das schenkt Mut, die Gegenwart nicht mehr mit selbstgemachtem Druck zu füllen, sondern mit Vertrauen auf den, dessen Gesicht unverrückbar auf Jerusalem gerichtet war, um unseretwillen. Der Geist als suchende Frau, Gottes Liebe arbeitet in unserem Inneren. Nach dem Hirten, der draußen in der Wüste sucht, stellt Jesus eine Frau vor Augen, die in ihrem Haus eine verlorene Drachme sucht. Die Bewegung verlagert sich nach innen, nicht mehr das offene Gelände, sondern der Innenraum, die vertraute, doch unübersichtliche Welt eines Hauses. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Die Frau stellt ein Bild für den Heiligen Geist dar, der mit unermüdlicher Sorgfalt die verborgenen Winkel unseres Inneren kennt und bearbeitet. Er sucht nicht außerhalb von uns nach einem entlaufenen Körper, sondern innerhalb unserer Gedanken, Erinnerungen und Wünsche nach einem verlorenen Leuchten, nach der Münze, die zwar noch im Haus, aber verdeckt und unbrauchbar ist. Die Lampe bedeutet das Wort Gottes, das vom Geist gebraucht wird, um die Stellung und den Zustand des Sünders zu erleuchten und aufzudecken, damit er Buße tut. Der erste Schritt dieser inneren Suche ist das Anzünden der Lampe. Über das Wort Gottes heißt es, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort und ein Licht auf meinem Pfade, und weiter, die Eröffnung deiner Worte erleuchtet, sie macht verständig die Einfältigen. Die Lampe steht für dieses Wort, das der Geist benutzt, um uns zu erhellen. Es geht nicht um bloßes Informiertsein über biblische Inhalte, sondern um ein Licht, das Position und Zustand sichtbar macht, wo bin ich innerlich wirklich? Woran hänge ich? Was bestimmt meine Reaktionen? So wie die Frau das ganze Haus kehrt, geht der Geist durch vertraute Muster, liebgewonnene Selbstbilder und verborgene Kompromisse hindurch und bringt ans Licht, was dem Vater entfremdet ist. Beim verlorenen Sohn sieht man die Wirkung dieses inneren Wirkens in einem unscheinbaren Satz, als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. In sich gehen ist mehr als ein Moment nüchterner Vernunft, es ist ein Erwachen aus Betäubung. Der Glanz des fernen Landes ist verflogen, die Realität von Hunger und Isolation wird unübersehbar. Diese Einsicht allein wäre niederschmetternd, wenn der Geist nicht zugleich eine Erinnerung an das Haus des Vaters wecken würde, Brot im Überfluss, Geborgenheit, Einnahme. So wirkt er zweifach, er deckt auf, wo wir wirklich stehen, und er weckt Sehnsucht nach dem, wofür wir geschaffen sind. Dieses Wirken des Geistes geschieht leise, geduldig und sehr persönlich. Er arbeitet nicht mit plumpem Druck, sondern mit heilsamem Licht. Manchmal wird dieses Licht als inneres Unbehagen erlebt, als Unzufriedenheit mit einem Leben, das nach außen funktioniert, aber innerlich leer lässt. Manchmal als überraschende Erinnerung an verlorene geistliche Erfahrungen oder als stiller Schmerz über die Distanz zu Gott. In alledem ist der Geist nicht Ankläger, der verurteilt, sondern die suchende Frau, die nicht ruhen will, bevor die Münze wiedergefunden ist. Wo sein Licht angenommen wird, entsteht keine sterile Selbstanklage, sondern eine neue Beweglichkeit des Herzens, ein inneres sich zuwenden, das der Weg der Umkehr wird. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Die suchende Frau macht deutlich, dass Gottes Liebe nicht an der Oberfläche unseres Lebens stehen bleibt. Dass der Geist unser Inneres beleuchtet, unsere Selbstbilder in Frage stellt und uns aus Betäubung weckt, ist kein Zeichen von Ablehnung, sondern von Wertschätzung, wir sind ihm die Mühe des Suchens wert. Diese Sicht kann helfen, inneren Unfrieden nicht vorschnell wegzudrücken, sondern als Einladung zu verstehen, in der Gegenwart Gottes wahrhaftig zu werden. Dort, im Licht, beginnt ein neues Maß an Freiheit, das nicht aus Selbstoptimierung, sondern aus der geduldigen Arbeit des Geistes erwächst. Der Vater als liebender Hausherr, Heimkehr, Gerechtigkeit und Freude im Haus. Im dritten Gleichnis tritt der Vater in den Mittelpunkt. Nachdem der Sohn in sich gegangen ist und seinen Entschluss gefasst hat, heißt es schlicht, und er machte sich auf und kam zu seinem eigenen Vater. Das Entscheidende geschieht jedoch auf Seiten des Vaters, während er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und wurde im Innersten von Erbarmen bewegt, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Noch bevor der Sohn sein vorbereitetes Schuldbekenntnis zu Ende sprechen kann, umarmt ihn der Vater. Das Bild korrigiert jede Vorstellung eines widerwilligen, kühlen Gottes, der zuerst Beweise sehen möchte. Der himmlische Vater, den Jesus hier offenbart, ist ein liebender Hausherr, dessen Blick den Horizont absucht und dessen Schritte dem Heimkehrenden entgegenlaufen. Und der Vater nimmt den bußfertigen, zurückgekehrten Sünder auf, wie ein gewisser Mensch seinen verlorenen Sohn aufnimmt. Die gesamte göttliche Dreieinigkeit schätzt den Sünder und ist daran beteiligt, ihn zu Gott zurückzubringen. Alle drei Gleichnisse betonen die Liebe der göttlichen Dreieinigkeit stärker als den gefallenen Zustand und die Busse des reuigen Sünders. Auffällig ist, wie der Vater die Heimkehr ordnet. Auf das Bekenntnis des Sohnes reagiert er nicht mit einer moralischen Nachlese, sondern mit einer Reihe von Zeichen der Wiederherstellung. Der Vater aber sagte zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Sandalen an die Füße. Und bringt das gemästete Kalb, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Der beste Mantel weist auf Christus als unsere Gerechtigkeit hin. In Jeremia 23,6 heißt es über den verheißenen König, und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Der Sohn bringt zerlumpte Kleidung mit, Sinnbild seines verschwendeten Lebens, aber der Vater kleidet ihn in eine Würde, die nicht aus eigener Besserung stammt. Er steht nun vor dem Vater in einer Gerechtigkeit, die ihm geschenkt ist. Der Ring an seiner Hand spricht von Zugehörigkeit, Siegel und Vollmacht. Er erinnert an den Heiligen Geist, von dem es heißt, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der versiegelnde Geist ist das innere Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind und angenommen bleiben, auch wenn unser Selbstbild noch unsicher ist. Die Sandalen an den Füßen zeigen, dass der Zurückgekehrte nicht mehr barfuß über den staubigen Boden dieser Welt gehen muss. Er ist nicht länger Sklave der Umstände, sondern Sohn im Haus, ausgestattet, um in der Gegenwart des Vaters zu leben, ohne von der Unreinheit der Umgebung bestimmt zu werden. Das gemästete Kalb schließlich weist auf die Fülle des in Christus bereiteten Lebens hin, er selbst ist die Speise, in der der Vater und die Kinder Gemeinschaft haben. Gottes Heil bleibt nicht bei der Vergebung stehen, es führt hinein in einen gemeinsamen Genuss, in dem der Hunger des Herzens zur Ruhe kommt. Inmitten der Festfreude erscheint der ältere Bruder und legt eine andere Logik offen, das Rechnen in Kategorien von Leistung und Verdienst. Er sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Für ihn ist der Heimkehrer, dieser dein Sohn, nicht mein Bruder. Doch der Vater antwortet, Kind, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Der ältere Sohn steht dem Vater äußerlich nahe, innerlich aber fern von dessen Herz. Der Vater lädt ihn nicht aus dem Haus, sondern in die Freude ein, es geziemte sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Die Spannung bleibt offen, das Gleichnis lässt den älteren Bruder an der Schwelle stehen. Damit wird deutlich, nicht nur der offensichtlich Verlorene braucht Heimkehr, sondern auch der Fromme, der im Haus lebt und doch an der Freude des Vaters vorbeilebt. Und er machte sich auf und kam zu seinem eigenen Vater. Während er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und werde im Innersten von Erbarmen bewegt, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Der Vater aber sagte zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Sandalen an die Füße. Der liebende Hausherr aus Lukas 15 zeigt, dass Gottes Ziel nicht in einer nüchternen Wiederherstellung des Status quo liegt, sondern in einer bewohnten Freude. Gerechtigkeit, Zugehörigkeit und Gemeinschaft werden nicht am Maßstab unserer Würdigkeit bemessen, sondern fließen aus seinem Herzen. Wer sich innerlich eher wie der ältere Bruder fühlt, darf hören, dass auch auf ihn der Satz gemünzt ist, alles, was mein ist, ist dein, und dass die Freude des Vaters kein Fremdraum bleiben muss. So entsteht Raum, Schritt für Schritt aus der Enge des Vergleichens und Rechnens herauszutreten und die Weite des Hauses des Vaters zu entdecken, in dem verlorene und heimgekehrte Kinder gemeinsam feiern. Vater, wir danken dir für den Sohn, der als guter Hirte in unsere Ferne gekommen ist, und für den Heiligen Geist, der uns im Innersten sucht und ans Licht führt. Du kennst unsere Wege, unsere Verirrungen und unsere inneren Kämpfe, und doch läufst du uns entgegen, kleidest uns mit Christus und schenkst uns Anteil an deiner Freude. Stärke in uns das Vertrauen, dass dein Herz größer ist als unsere Schuld und deine Gnade tiefer reicht als unsere Verlorenheit. Lass uns in deinem Haus zur Ruhe kommen, von Christus leben und im Geist in die Freiheit deiner Kinder hineingestellt bleiben. Aus deiner Barmherzigkeit heraus segne unser Leben, unsere Häuser und Gemeinden mit der erfahrbaren Gegenwart deiner Liebe. Amen.